Ja, danke, dass wir so viel haben zum dich loben und dir danken, Herr. Danke, dass du uns immer wieder die Augen dafür öffnest, auch für deine wunderbare Schöpfung, für dein wunderbares Werk auch an uns, dass du uns zu deinem Bild gemacht hast. Und danke, dass du uns immer wieder die Augen öffnest für deinen, ja, größtes Werk am Kreuz, Herr Jesus. Danke für alles, was du getan hast und ja, dass wir deine geliebten Kinder, Söhne und Töchter sein dürfen. Und danke, dass du durch dein Wort zu uns redest, zu den Kindern, dass auch sie dich wirklich aus vollem Hals preisen und rühmen, dir danken. Und auch zu uns, die wir schon älter sind, vielleicht schon müde sind oder schon abgestumpft sind, Herr, bitte ich, dass du uns neu belebst, jetzt diesen Gottesdienst. Amen. Wir hatten ja gesagt, dass wir an den ersten Sonntagen, wenn wir Lobpreisgottesdienst machen, dass wir den immer eine Begegnung von Jesus mit Menschen uns anschauen. Und mir kam, als ich so gebetet habe, was ist denn dran, kam mir der Thomas. Und ich lese euch das von Johannes 20 vor. Johannes 20, Vers 19 bis 29. Es geht dann, nachdem eben Jesus auferstanden ist vom Grab. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist! Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger an das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch! Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und als ich das so gelesen habe, dann dachte ich, das hatte sicher auch was mit mir zu tun, weil was in der Bibel steht, ist ja nicht nur vor 2000 Jahren, sondern es betrifft ja uns. Und dann habe ich mich gefragt, wo bin ich eigentlich, so ein Thomas, so ein, ja, man sagt es so oft, der Ungläubige. Also ganz ungläubig war er nicht, er war ja immerhin bei Jesus. Er war ja einer seiner Jünger. Und ich habe mich dann schon gefragt, ja, was ist mit meinem Glaube? Und ich kann wirklich aus ganzem Herzen sagen, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass er Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er mein Erlöser ist. Ich glaube, dass er wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Ich glaube an sein Wort, das in der Bibel beschrieben ist. Das glaube ich. Aber dann kam ein, was Jesus mal sagt, in Johannes 7 haben wir das. So, Johannes 7, 37 bis 39. Das war an dem Laubhüttenfest, als Jesus beim Laubhüttenfest war. Und dann heißt es: An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und das hat mir dann schon zu denken gegeben, Wenn Jesus davon spricht, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme vom Heiligen Geist fließen. Also ich glaube, dass eben die Frucht des Geistes oder die Gaben des Geistes, wenn die zum Vorschein kommen, aber nicht nur mal so aufleuchten, sondern wenn es wirklich Ströme, also Ströme heißt wirklich was Großes, nicht nur so ein Rinnsal, sondern wenn Jesus von Strom spricht, dann meint er auch Ströme, also es fließt und fließt und fließt, nicht nur wie die Etsch ist noch kein Strom. Wenn man Strom sehen wollen, dann müssen wir an die Donau gehen, wenn es viel Wasser hat, oder am Rhein, wenn er viel Wasser hat, das ist ein Strom. Und das darf aus uns herausfließen, wenn wir glauben. Eben, diese Liebe, dass die Liebe wirklich herausfließt, oder dass das Erbarmen herausfließt aus uns, wie es Jesus hatte. Oder eben auch so, dass wirklich so diese Kräfte vom Heiligen Geist aus uns herauskommen. Und da muss ich wirklich sagen, also ich kann das bei mir nicht so behaupten, dass es wirklich wie Ströme fließt. Ich habe den Heiligen Geist, das weiß ich, ich spüre noch immer wieder. Aber Ströme fließen bei mir persönlich nicht so, sonst, so wenn ich das von anderen ja, Glaubensmenschen höre, was geschieht, wenn sie einfach durch die Straße gehen und die Menschen spüren, dass da ist was und sprechen den an. Oder einfach im Gottesdienst wird gepredigt über irgendwas und auf einmal werden Menschen gesund. Auf einmal stehen neue Menschen aus dem Rollstuhl aus. Das ist das Wirken vom Heiligen Geist, da strömt es. Und das wünsche ich mir, dass es bei mir auch wirklich so geht. Nicht wegen mir, sondern weil das Gott uns versprochen hat. Und wir sagen oft so, ja, Südtirol ist so schwierig, der Boden ist so hart, da kann nichts geschehen, die Leute kommen nicht zum Glauben. Und liebe Geschwister, ich glaube, das liegt nicht an dem harten Boden, das liegt an uns Christen. Das liegt daran, dass wir nicht strömen, dass der Heilige Geist nicht aus uns herausströmt. Weil wenn er aus uns herausströmen würde, dann würden die Menschen aufwachen. Dann würde der Boden aufweichen. Und das sind Ausreden für mich. Wenn wir sagen, ja, es ist noch nicht die Zeit, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir müssen noch warten. Wir müssen halt noch beten. Klar ist Beten gut, aber ich glaube einfach, dass Gott will halt noch viel mehr. Und sein Anliegen ist ja, dass die Menschen auch hier in Südtirol zum Glauben kommen. Und wir können nicht nur sagen, ja, wir versammeln uns hier und wir beten und die Leute sollen kommen. Nein, so einfach ist es nicht. Sondern wir müssen wirklich darum beten, dass diese Ströme vom Heiligen Geist aus uns herausfließen, dass die Menschen erkennen können an uns, dass wirklich Licht sind und Salz sind, dass wirklich erkennen können, hier ist die Kraft Gottes. Und der Paulus hat auch geschrieben, ich habe mit dem Wort gepredigt, aber nicht mit dem Wort allein, sondern in der Weisung des Heiligen Geistes, in der Weisung der Kraft. Also der Paulus hat gepredigt und Gott hat die Kraft dazu gegeben, die Menschen sind geheilt worden oder innerlich überführt worden, dass sie einfach ihre Sünden erkannt haben, dass sie gemerkt haben, Moment, hier ist einer über mir und ich bin nicht würdig, vor ihm zu sein. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, überführen von der Sünde. Das sind nicht unsere Worte, das muss der Heilige Geist machen. Aber er gebraucht unsere Worte. Und wenn wir wirklich so glauben, wie es Jesus gesagt hat, dann müsste das eigentlich geschehen. Also wenn wir jetzt hier keine Erweckung haben in Südtirol, dann liegt das an uns Christen, an uns Gläubigen. Meine ich ganz persönlich. Auch an mir. Weil bei mir strömt es auch nicht. Also ich möchte mich da wirklich über niemanden erheben. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Logik wirklich versteht, wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden diese Ströme fließen. Die Logik bei mir ist, wenn es eben nicht fließt, dann muss irgendwas mit meinem Glauben noch nicht da sein, wo es sein könnte. Und wie gesagt, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, dann liegt es wirklich nicht. Aber irgendwie muss da noch fehlt anscheinend was. Und auch der Thomas, er kann ja denn Jesus, er hat ja 3 Jahre mit ihm zusammen gelebt, hat gesehen, was Jesus alles getan hat, wie er gepredigt hat, wie wirklich er voller Liebe war, voller Erbarmen zu den Menschen, wie er auch gezeigt hat, wenn ich komme, dann kommt auch wirklich die Kraft Gottes, da kommt wirklich das Heil mit mir. Dämonen müssen weichen, Krankheiten müssen weichen, Sündenerkenntnis ist da, ja, Umkehr zu ihm, sie ist da. Und das hat Thomas alles erlebt, aber trotzdem konnte er nicht so richtig glauben. Eben, er sagte, ja, wenn ich jetzt nicht wirklich so meine Hand da reinlegen kann, dann glaube ich nicht, dass es wirklich Jesus ist. Und da ist mir das jetzt einfach, habe ich das jetzt mal unter diesem Gesichtspunkt eben, ich sehe es bei mir, ich bin auch irgendwo so ein Thomas, der zwar schon viel mit Jesus erlebt hat, aber irgendwo doch noch nicht so ganz in dem Punkt ist, wo Jesus mich eigentlich haben möchte. Da habe ich dann nochmal diese Verse angeschaut, wo es darum geht, wie ist Jesus dem Thomas begegnet. Ich lese nochmal Vers 26 bis 29. Nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Als das Erste, Jesus kommt herein, Friede euch. Und das sagt er zu allen, auch zu dem Thomas. Er hat gedacht: Thomas, ich sehe deinen Unglauben, aber Friede mit dir. Und so ist, glaube ich, also so, ja, weiß ich, dass auch Jesus zu mir sagt: Christian, ich sehe, dein Glaube ist noch nicht da, wo er sein sollte, aber mein Friede ist mit dir. Ich habe dich trotzdem angenommen. Ich sage nicht, du gehörst nicht dazu, du gehörst trotzdem dazu. Das ist für mich schon mal sehr tröstlich und das ist schon mal die Voraussetzung, dass ich überhaupt weitermachen kann, weil wenn ich jetzt einen Eindruck hätte, Jesus kann mit mir nichts anfangen, weil ich da noch nicht so weit bin, dann wäre es schlimm. Aber ich weiß, Jesus sagt mir zu: Christian, mein Friede ist auch mit dir. Und dann spricht er eben zum Thomas: Reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also Jesus sagt da dem Thomas: Vor 8 Tagen warst du nicht da, als ich da war. Du bist erst danach gekommen. Und du dachtest ja, der ist nicht mehr da, der Jesus. Der hat mich gar nicht gesehen, gehört. Aber ich habe dich gesehen, ich habe dich gehört. Ich habe genau gehört, was du gesagt hast. Wenn ich nicht, meine Finger, meine Hand. Und es sagt mir also: Christian, auch wenn du mich nicht siehst, wenn du mich nicht hörst, aber ich weiß genau, was in deinem Herzen umgeht. Und das ist für mich auch wieder sehr tröstlich, diese Zusage von Jesus, dass ich kann, brauche ihm gar nichts zu verbergen. Und ja, und dann sagt er wirklich: Ja, gib deine Hand, nimm deinen Finger. Und Jesus geht also wirklich darauf ein: Wie braucht es der Thomas jetzt, dass er mich erkennt als den Auferstandenen, als den lebendigen Gott? Und dann habe ich an andere Begebenheit gedacht, am Auferstehungstag, die Maria lag vor dem Grab, hat geweint, denn ich sehe Jesus hinter ihr und sie dachte, es wäre der Gärtner. Und er hat gesagt: Ja, wenn du weißt, wo der Leichnam ist, sag mir das bitte, wenn du ihn weggenommen hast. Und hat Jesus nicht erkannt. Und Jesus ihr so begegnet: Miriam. Hat einfach ihren Namen zu ihr ausgesprochen. Das muss ja tief ins Herz gegangen sein, da hat sie ihn erkannt. Einfach, weil er sie mit ihrem Namen angesprochen hat. Das war so, wie die Maria das eben gebraucht hat. Oder die beiden Jünger, die nach Emmaus gelaufen sind. Jesus hat sich ihnen angeschlossen, sind zusammen da hochgegangen, haben geredet. Die Jünger haben erzählt über die schlimme Zeit, die sie erlebt haben. Und dass ihr Meister jetzt gekreuzigt worden ist. Und wie kann das denn sein? Und haben Jesus nicht erkannt. Wie haben sie ihn erkannt? Indem Jesus das Brot gebrochen hat und geteilt hat. Das war für sie das Erkennungsmerkmal. Da ist Jesus auf die Weise auf sie eingegangen. Und der Johannes, der Teufel, sondern der Jünger, er war ja mit dem Petrus der Erste, der zum Grab kam, zum Leeren. Und erst hat er auch nicht geglaubt, konnte es nicht fassen. Und als er dann reingegangen ist und gesehen hat, die Tücher, in denen der Leichnam eingewickelt war, die lagen schön fein säuberlich zusammengelegt an ihrem Platz, aber ohne Jesus. Da war das für ihn das Zeichen, diese Leichentücher, die da zusammengelegt da lagen. Das war für ihn so dass irgendwie die Möglichkeit, ja, Jesus ist wirklich auferstanden. Der Petrus zum Beispiel, er hat gefischt mit den anderen Jüngern und sie haben nichts gefangen. Der Petrus ist ja ein Fischer gewesen, der wusste also Bescheid. Und morgen nichts gewesen, leer Netze. Und Jesus stand am Ufer und sie haben ihn auch zuerst nicht erkannt. Und er sagt: Werft das Netz mal auf die andere Seite aus. Und eben der Petrus als Fischer wusste, da kommt sicher nichts. Wenn ich jetzt die ganze Nacht hier schon unterwegs war, Aber hat es gemacht. Sie haben es gemacht und das Netz war übervoll. Und dann sagt der Johannes, es ist der Herr. Und das war für den Petrus, den Fischer, ach genau, es ist der Herr. Hat sein Gewand abgezogen und ist ans Ufer geschwommen. Und so sehe ich einfach, Jesus hat für jeden Menschen wieder eine andere Möglichkeit, sich ihm zu offenbaren, zu merken, dass er merkt, es ist wirklich der Herr, der lebendige Herr. Und ich möchte mal einen Moment der Stille einlegen und vielleicht könnt ihr einfach auch fragen, was ist eigentlich mein Weg, wie kann Jesus mir zeigen, dass er wirklich da ist, dass er wirklich auferstanden ist, dass er wirklich in meinem Leben präsent ist, dass er wirklich wirkt in meinem Leben. Brauche ich da auch noch irgendwas, damit ich ihn wirklich erkennen kann? Und Jesus, wie möchte ich, dass du mir begegnest? Brauche ich auch meinen Finger hineinlegen oder was brauche ich? Nehmen wir uns einen Moment der Stille, dass wir einfach nochmal so mit Jesus auch reden könnt, was euch vielleicht noch fehlt, damit ihr ihn noch besser, noch tiefer erkennen könnt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jedem so begegnen willst, wie er es braucht. Und Herr, lass uns auch erkennen, wo wir irgendwo noch Hindernisse haben, dich wirklich zu erkennen, wie du wirklich bist. Dass wir dich in deiner ganzen Herrlichkeit sehen, in deiner ganzen Schönheit, in deiner Demut und Liebe. Herr. Gib uns das, was uns die Augen öffnet, dich wirklich zu erkennen und dann auch anzubeten. Amen. Also der Thomas anscheinend hat es gemacht und hat eben geantwortet, mein Herr und mein Gott. Also für ihn war das jetzt der Durchbruch, sage ich mal, dass Jesus ihm das so, ihn dazu aufgefordert hat. Und dann sagt Jesus noch, Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Moment. Davor noch, habe ich jetzt übersprungen. Eben, da sagt davor zu Thomas schon, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also es ist eine Aufforderung, die er dem Thomas gegeben hat. Also das heißt, Glauben oder nicht glauben, das ist auch meine Sache. Ich kann nicht nur sagen, Gott schenkt mir den Glauben, sondern Jesus sagt ihm, sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Also die beiden Optionen hatte Petrus hier, gläubig zu sein oder ungläubig zu sein. Und es ist seine Wahl, was mache ich jetzt? Will ich jetzt glauben oder will ich nicht glauben? Will ich mehr dem glauben, was dagegen spricht oder mehr dem glauben, was ich von Jesus weiß? Oder was er vor Jesus schon vor seinem Tod gesagt hat? Weil Jesus hat ja davor schon von seinem Sterben und Auferstehen gesprochen. Aber irgendwo haben sie das damals noch nicht so ganz begreifen können. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass auch wir uns immer wieder das klar machen. Es ist auch unsere Wahl, die wir haben, ungläubig zu sein oder gläubig zu sein. Auch gerade jetzt in dem Zusammenhang von dem Glauben, dass Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen können. Auch das ist eine Entscheidung. Wollen wir wirklich so glauben, dass wirklich der Heilige Geist so viel aus mir rausströmen kann, dass er wirklich die Verfügungsgewalt hat über mich, über mein Leben? Will ich das oder ist mir das zu kritisch? Weil das könnte vielleicht ein bisschen blöd rauskommen bei anderen Leuten. Das könnte vielleicht böses Blut schaffen, weil das ist das, was geschehen ist. Die Leute, die voll offensichtlich Christen waren, die sind immer wieder verfolgt worden. Und das ist nicht überall gut angekommen, wenn Menschen geheilt wurden, wenn Menschen überführt wurden von ihrer Sünde. Da gab es Widerstand, es gibt auch heute Widerstand. Und je mehr wir als Christen in Erscheinung treten, desto mehr Widerstand wird es auch geben. Deswegen ist es eine Entscheidung. Will ich wirklich so Gott zur Verfügung stehen, dass er den Heiligen Geist wirklich in seiner Fülle über mich ausgießt, dass ich erfüllt bin und dann oben auch so erscheine? Oder ist mir das zu kritisch, ist mir das zu unbequem? Ich möchte lieber mein bequemes Leben weiterführen, wie ich es jetzt mache. Vor dieser Entscheidung stehen wir im Moment jetzt auch, wenn wir das so lesen und hören. Und da ist es ihm gut, wieder das Wort zu hören. Friede mit euch. Also, ich darf wissen, wenn ich es wirklich, ja, wie es Jesus sagt, voll werde des Heiligen Geistes, er gibt mir seinen Frieden dazu. Also, er lässt mich nicht alleine. Jesus hat zwar gesagt seinen Jüngern, ich schicke euch wie Schafe oder die Wölfe, also kein schönes Bild, aber er sagt, ich bin mit euch, alle Tage, bis an der Weltende. Wenn ihr als Schafe unter die Wölfe geht, ich bin mit euch, mein Friede ist mit euch. Wenn ihr euch erfüllen lasst mit Heiligem Geist, dass die Ströme herausfließen, dass jeder Mensch das sehen kann, spüren kann, wenn ihr Widerstand bekommt, mein Friede ist mit euch. Und das ist so, wie Jesus uns begegnen möchte, auch heute Morgen, meine ich. Und es ist, stimmt schon, es ist beides, also meine Entscheidung, aber Gott gibt dir noch den Glauben, also stärkt den Glauben. Glaube ist eben auch, gehört zur Frucht des Heiligen Geistes. Also wenn der Heilige Geist in mir anfangen kann zu wirken, eben die Liebe, die Freude, den Frieden zu geben, auch den Glauben gibt er. Oder wie es in Römer heißt, dass eben der Heilige Geist meinem Geist bezeugt, dass ich Kind Gottes bin. Also den Glauben schenkt der Heilige Geist, er bezeugt meinem Geist, meinem inneren Menschen. Er gibt meinem inneren Menschen die Möglichkeit, überhaupt zu glauben. Und ebenso ist es einfach beides. Gott gibt, aber wir müssen uns auch entscheiden, wollen wir das überhaupt. Und sonst nehmen wir es nämlich nicht an. Und eben, ich habe mich gefragt, ja, und wie komme ich jetzt noch stärker zu diesem Glauben, dass diese Ströme vom Heiligen Geist aus mir herausfließen? Ich habe für mich noch nicht die vollkommene Antwort, sonst würde ich jetzt nicht hier so nicht geströmt sein kann stehen. Aber wenn wir uns die erste Gemeinde anschauen, glaube ich, da können wir sehen, wie sie ihren Glauben gestärkt haben. Das heißt, wenn sie zusammengekommen sind, was haben sie gemacht? Vier Dinge hauptsächlich. Gemeinschaft haben sie gehabt. Brotbrechen. Gebete und ein ganz wichtiges, das erste, was genannt ist. Genau, das Wort Gottes, genau, die Lehre, die Belehrung, Lehre der Apostel. Also, sie haben sich mit dem Wort beschäftigt, mit dem, was Jesus gesagt hat, was sie ja noch wussten. Es gab es ja noch nicht schriftlich, aber sie haben es ja gehört gehabt und das haben sie dann weiter bedacht. Und wir haben es jetzt hier. Und wenn wir unseren Glauben stärken wollen, wenn wir wirklich in diesen Fluss hineinkommen wollen, das Wort, Jesus im Wort kennenlernen, wirklich Zeit nehmen und nicht einfach so darüber hinweglesen, das habe ich schon mal gelesen, das weiß ich schon, sondern das Wort zu uns sprechen lassen, darüber nachdenken, darüber meditieren, kauen das Wort, so wie die Juden das Wort immer wieder sagen, vor sich her sagen. Auf die Weise wird der Glaube gestärkt, wenn wir das machen. Und das Zweite eben die Gemeinschaft auch, dass wir wirklich auch miteinander über unseren Glauben reden, wo wir aber was bezeugen können von dem, was Gott getan hat. Das können wir nachher machen, da haben wir Zeit noch, wo wir auch mitteilen können, Zeugnis geben können. Was hat Gott in meinem Leben getan? Oder eben Gemeinschaft auch eben miteinander tragen. Dass wir Menschen, die schwer haben, dass wir die in der Gemeinschaft tragen. Auch dadurch wird unser Glaube gestärkt. Abendmahl ist eine Stärkung des Glaubens. Weil wir das in Erinnerung daran tun, dass Jesus sein Leib gegeben hat, sein Blut gegeben hat, dass ich dann diesen Bund wieder schließe, oder nicht wieder schließe, aber bestätige, Jesus, jawohl, ich nehme dich jetzt auf, ich esse dein Fleisch, ich trinke dein Blut und ich bin wirklich bei dir, ich gehöre dir. Und wenn wir das wirklich so mit Überzeugung machen, wird unser Glaube gestärkt. Und dann eben in den Gebeten. Fürbitte, Dank, Klage, was auch immer, Gebete gibt es ja verschiedene Formen. Wenn ich mir die Zeit nehme zum Beten, mein Glaube wird gestärkt. Oder auch was Paulus ja schreibt, mein Glaube wird auch gestärkt, wenn ich auch in Zungen bete eben. Ich weiß, dass es ein heikles Thema ist, aber Paulus sagt es so. Wir dürfen in Zungen beten zur Auferbauung. Und es ist auch eine Möglichkeit, wie unser Glauben gestärkt wird. Und das ist für mich jetzt persönlich so der Wegweiser, wie ich da weitergehen möchte. Damit wirklich so, dass noch mehr, dass mein Glaube wirklich so noch mehr hineinwächst in das, was Jesus sagt. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und es gibt ja den Begriff, also Johannes der Täufer sagt, ich taufe euch mit Wasser, der nach mir kommt, wird euch taufen mit Geist oder im Geist und im Feuer. Und wir haben den Geist, aber wenn wir im Geist getauft werden, das heißt, es ist ja das Bild von dem Schwamm, der ins Wasser getaucht wird, wenn man dann herausnimmt, was ist denn? Er trieft von Wasser. Das Wasser fließt heraus. Und so sollen wir eben auch im Heiligen Geist getauft sein, also voller sein, Vollgeist sein, dass es wirklich aus uns heraus trieft. Und das gibt eben Jesus. Jesus gibt uns diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist und aber auch mit dem Feuer. Und davon sprechen wir meistens nicht so gern. Wenn Jesus spricht von der Glaube, von der Taufe im Feuer, was meint er damit? Was heißt das Feuer im biblischen Sinn? Habt ihr euch schon mal darüber nachgedacht? Was meint Jesus, wenn er sagt, oder Johannes, Jesus wird euch taufen mit dem Feuer, oder im Feuer? Reinigen. Das ist das Bild in der Bibel für Feuer, das reinigt. Und das gehört eben auch dazu. Zu dieser Erfüllung des Geistes gehört auch, dass ich mich reinigen lasse, dass ich immer wieder mir von Gott zeigen lasse, wo stimmt was nicht in meinem Leben. Dass ich da immer wieder bereit bin, wirklich dieses Feuer durch mich gehen zu lassen und offenbaren zu lassen. Und dann auch bereit bin, Konsequenzen zu ziehen. Und ich glaube, mein Gebet ist einfach wirklich, dass ich Jesus bitte, tauf mich wirklich im Geist, tauf mich da wirklich so hinein. Und reinige mich wirklich durch dein Feuer, dass das zum Ausdruck kommt. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers, Ströme vom Heiligen Geist fließen. Und ja, das möchte ich euch einfach mitgeben. Und ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns immer wieder dein Wort so zeigst, was du eigentlich meinst, Herr. Und Herr, ich möchte einfach vor dir bekennen, dass ich noch nicht den Glauben habe, den du eigentlich mir anbietest. Aber ich strecke mich danach aus und ich verlange danach und ich verlange immer wieder danach. So wie die Witwe, die dir immer wieder kommt, wo du uns als Vorbild hingestellt hast, Herr Jesus. Und wenn wir anhaltend beten, dann wirst du uns auch erhören und wirst auch mich erhören. Und da verdanke ich dir und ich bitte dich wirklich, dass du mir und jedem von uns zeigst, wo es uns noch an diesem Glauben fehlt und wie du jedem von uns da helfen möchtest, dahin zu kommen. Danke, dass du uns deinen Frieden zugesagt hast, deine Annahme. Danke, dass du derjenige bist, der uns das schenken will und der uns eben taufen will, Herr, hineintauchen. Und ich bitte dich wirklich, dass wir mehr und mehr lernen, wirklich in deinem Wort dir zu begegnen, dass wir die Gemeinschaft untereinander schätzen und dass wir sie üben und immer mehr uns einander gegenseitig tragen können auch. Und bitte ich, dass du uns auch das Abendmahl noch wichtiger machst und dass wir einfach erkennen dürfen, wie du uns auch dadurch stärkst. Und sei du derjenige, der unser Gebet stärkt, der uns immer wieder daran erinnert und uns das Gebet groß macht und lieb macht, weil du uns auch im Gebet nahe bist und wir wirklich alles vor dir ausweiten dürfen. Und danke, dass du mit jedem von uns auch weitergehst und dass du in jedem von uns den Glauben stärken möchtest. Danke dir dafür.